Oh, das rote Telefon. Mal sehen, wer da dran ist. Ketzer Podcast, hallo?
Hallo, mein Name ist Gregor Gysi. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Genosse Gysi! Na dann schieß mal los.
Ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine Gesellschaft ohne Religionen.
Also Sie glauben nicht an Gott?
Nein.
Und Sie fürchten eine Gesellschaft ohne Religionen?
Ja.
Also fürchten Sie eine Gesellschaft, in der alle so sind wie Sie? Also darauf können wir uns einigen.
Nur Religionen können eine allgemein verbindliche Moral formulieren.
Wie soll das denn gehen, wenn die Hälfte der Bevölkerung gar nicht religiös ist?
Trotz aller Mängel sind die Kirchen wichtig, um die Demokratie zu verteidigen.
Die katholische Kirche ist doch autokratisch, nicht demokratisch.
Überhaupt. Ohne Kirchen und Religion kein Weihnachten, kein Ostern, kein Pfingsten, kaum Feiertage.
Herr Gysi?
La 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 la, ich kann Sie nicht hören. La 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 la.
Dieses Mal beim Ketzer Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn Dück und ich begrüße meine diesmal komplett männliche Mannschaft, Matthias aus Singapur. Hallo Matthias.
Hallo.
Und Christian aus dem schönen Schwarzwald. Hallo Christian.
Hallo.
Ja, und den Rest haben die Bakterien dahin gerafft oder wichtige Termine, je nachdem. Und deswegen kann ich sofort weiterschreiten zu unserer Themenübersicht. Wir haben folgende Themen vorbereitet. Von mir, falls wir dazu kommen, ein Start einer kleinen Serie. Und wir wollen untersuchen, was wollen eigentlich die neuen Atheisten? Bis jetzt haben wir immer gesagt, was wir nicht wollen, ne, was alles beim Christentum verkehrt ist und bei anderen Religionen. Aber wir können auch mal drüber reden, was wollen wir eigentlich? Und da möchte ich also mit den Ketzern drüber sprechen. Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 von Christian. Die Gottheit der Sendung. Es geht diesmal in den Bereich des Botanischen. Und zwar der Baum des Lebens. Nicht, dass da nachher noch ein Apfel dran hängt. Das wäre gefährlich. Und dann von Matthias das apologetische Perpetuum mobile. Das klingt geheimnisvoll. Wird vermutlich unser Hauptthema sein. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Matthias, du hast dir den Anruf ausgesucht. Worum ging es dabei genau? Führ uns mal ein.
Ich hatte gelesen, dass Gysi in einer Berliner Kirche gepredigt hat. Und die erste Aussage ist eben, das hat man auch in dem Anruf, ich fürchte eine Gesellschaft ohne Religionen. Er sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine Gesellschaft ohne Religionen. Was haltet ihr davon?
Von der GBS wurde gesagt, wurde neulich veröffentlicht, dass der Anteil der radikal säkularen Menschen, ja, in Deutschland, das sind die Leute, die also quasi nicht an Buwa war und Magier glauben und so weiter, bei 56% liegt. Und der Anteil der religiösen Menschen bei 13% liegt. Also 13% der Bevölkerung glauben, dass man in der Antike Raumfahrt durchgeführt hat oder dass Pferde Flügel an den Hufen haben. Und damit wird das eigentlich noch viel schwieriger. Das heißt, Herr Gysi appelliert an eine absolute Minderheit. Ich denke mal, ich bin mir nicht sicher, ob es mehr Flacherdler gibt als radikal religiöse. Das müsste man nochmal herausfinden. Aber das ist nur ein kurzer Einwurf von mir zu dem Thema.
Also zu seiner Aussage, ich fürchte eine Gesellschaft ohne Religion, das sehen wir natürlich, also zumindest ich, genau andersrum. Ich fürchte eine Gesellschaft, je religiöser sie ist und was wir in der Welt finden, unterstützt ja auch meine Furcht. Je religiöser eine Gesellschaft ist, überall auf der Welt, desto schlechter geht es den Menschen. Und zwar nicht, weil sie irgendwie in Demut und in Armut leben, aber total glücklich, sondern einfach, weil es dort scheiße ist zu leben. Frauen werden unterdrückt, das Rechtssystem ist fragwürdig, falls überhaupt vorhanden. Irgendwelche seltsamen Mullahs terrorisiert die Bevölkerung, jetzt gerade im Iran zu sehen, nichts sät so viel Krieg und Zwietracht, also Krieg im großen Maßstab und Zwietracht zwischen den Menschen im kleinen Maßstab, wie die Religion. Wenn man das alles mit einem Skalpell rausoperieren könnte, da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Und noch ein letzter Punkt, dieses ganze doofe Pfaffengeschwätz und alles, was da aus dem Vatikan kommt, das wäre man ja dann ebenso los. Und dann könnte man endlich wieder die Gesellschaft nach vernünftigen Maßstäben gestalten. Sie würde ja weiterhin gestaltet und auch diskutiert.
Wenn man mal ganz kurz einen Faktencheck der eigenen Aussage macht, bevor man sie laut tätigt, ne, dann käme man eigentlich darauf, dass die Aussage Blödsinn ist. Und dann ein Punkt, den ich ja auch immer wieder sage, die Entchristlichung des deutschen Rechts. Also viele wichtige Fortschritte im deutschen Recht, die Gleichstellung der Frau, die Gleichstellung von unehelichen Kindern, Gleichstellung von Homosexuellen, Liberalisierung bei der Abtreibung und beim selbstbestimmten Sterben. Das sind alles Dinge, wo das Recht praktisch entchristlich wurde und die selbst die Christen heute oder die meisten Christen nicht mehr zurückdrehen wollen würden. Also sicher auch Gysi nicht.
Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes, hat Karl Marx gesagt. Und Karl Marx ist ja der Begründer der Sozialisten, der Kommunisten, sozusagen der Urvater. Und früher haben wir uns ja noch lustig drüber gemacht, dass die Sozialdemokraten ihn verraten haben. Jetzt können wir die Linken auch gut dazustellen. Die Frage ist, was kann man überhaupt noch wählen, wenn man wie die meisten der 56% in Deutschland säkulare Politik haben möchte? Dann hatte man früher die FDP. Die FDP, die sich im Bad Godesberger Programm eingesetzt hat für die Säkularisierung des Staates. Dann die Sozialdemokraten, die das eigentlich im Programm haben, aber das auch nicht mehr machen. Lars Klingbeil, der quasi verhindert hat, dass säkulare Arbeitsgruppen sich bilden in der SPD. Und jetzt die letzte Partei, die sich für die Säkularisierung noch ernsthaft eingesetzt hat, die Grünen können wir gleich außen vor nehmen. Die haben gleich evangelische Kirchensprecher in den Vorstand von Baden-Württemberg gewählt. Die letzten, die sich dafür eingesetzt haben, waren die Linken. Na, wahrscheinlich, weil sie gottlose Atheisten waren, so wie wir auch. Und sich auch in den Abstimmungen immer eingesetzt haben. Und jetzt kommt diese Vaterfigur, Gysi, und schießt uns in den Rücken, indem er jetzt sagt, ja, ich glaube ja schon, dass uns irgendwie diese religiöse Harmonie fehlt. Und wir brauchen irgendwelche Spinner, die uns sagen müssen, wann die Feiertage im Kalender reingehören. Und das ist der allergrößte Verrat, den man jetzt quasi von den Linken kriegen kann. Wir können ja gar nichts mehr wählen. Ne, was sollen wir wählen, wenn wir wollen, dass unsere säkularen Positionen dann realisiert werden, wenn jede einzelne Partei einfach umfällt und irgendwelchen religiösen Kladderadatsch dann plötzlich wieder drin haben können. Und das macht mich besonders wütend.
Mein Punkt wäre, diese Frage nochmal zur Entchristlichung des deutschen Rechts, das fand ich irgendwie einen guten Punkt, an den Matthias erinnert hat. Und zwar, man kann ja Recht überblicksartig auf einer sehr hohen abstrakten Ebene irgendwie verhandeln. Es basiert dann auf Dingen, die schon als wahr erkannt sind. Aber manchmal muss man sich auch runterbohren auf die Grundlagen. Und man muss dann gucken, letztlich, was ist wahr und was kann man als Recht erkennen. Also was ist die Grundlage der Grundlage der Grundlage der Grundlage? Und ich meine, das ist jetzt von mir keine Spitzfindigkeit, sondern genau darum geht es ja dem Gysi. Und er kann doch nicht ernsthaft denken, dass er jetzt ein Jurist sagt, ja, die Grundlage von allem ist dann irgendwie ein Bibelvers oder irgendwie eine Gottesvorstellung oder irgendwas, was die Bischofskonferenz mal irgendwie so aufgeschrieben hat und so weiter. Das kann nicht sein Ernst sein. Letztlich geht es ja um die Frage auch, was kann man seriös als Argument vorbringen und Dinge, die in einem alten Zauberbuch stehen oder was mal irgendwann auf einem Konzil irgendwie im Jahr 450 oder sowas festgelegt würde, das kann doch nicht sein Ernst sein. Da haben wir doch wirklich bessere Sachen.
Nächste Aussage war, nur Religionen können eine allgemein verbindliche Moral formulieren. Der sagt nur, also in dem Artikel steht, nur Religionen könnten eine allgemein verbindliche Moral formulieren, stellte der Jurist mit Blick auf die 10 Gebote und die Bergpredigt fest. Habt ihr ja in dem letzten Segment ausführlich drüber gesprochen, über die Bergpredigt. Dort habe Jesus den alttestamentarischen Grundsatz Auge im Auge, Zahn und Zahn durch die Aufforderung ersetzt, nach einem Schlag auch die andere Wange hinzuhalten. Das prägt unsere Moral ganz entscheidend. Was haltet ihr davon? Nur die Religionen können eine allgemein verbindliche Moral formulieren.
Ja, also jeder kann eine allgemein verbindliche Moral formulieren, indem ich sie einfach als allgemein verbindlich festschreibe. Aber was nur die Gemeinschaft kann, ist sich eben gemeinschaftlich eine Meinung bilden und sie dann auch als Kompromiss verabschieden und dann sagen, das ist es jetzt. Und Religionen verweigern sich diesem Diskurs, sondern da diskutieren hinter den Mauern irgendwelche alten Leute. und sagen dann, das ist jetzt verbindlich.
Ja, man kann ja darüber reden, wie die Genese ist, diese Moral in der Religion. Und das stellt uns vor eine Menge Fragen, weil die meisten Werke in den religiösen Schriften anonym sind. Wir wissen nicht, wer die geschrieben hat. Und wenn wir uns aber das einfach nach Inhalt schauen, dann sind die 10 Gebote einfach verfassungswidrig, wenn man sie wörtlich nehmen würde. Das erste Verbot wäre schon gegen die Religionsfreiheit. Und man muss halt Cherrypicking machen, um überhaupt dann Sachen rauszufinden, die moralisch sind. Also wir wissen nicht, von wem sie kommt. Und dann kommt noch der Absolutheitsanspruch. Das heißt, wenn man diese Moral nicht hat, dann ist man unmoralisch und darf dann auch ganz unmoralisch und unethisch dann gefoltert oder rausgeworfen werden, aus der Gemeinschaft rausgeworfen werden können. Mhm. Das heißt, diese scheinbare Moral beruht letztendlich auf einem Bauchgefühl und nicht auf der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem, was in religiösen Schriften steht oder was Religiöse sagen. Gysi ist hier quasi ganz blind unterwegs. Er ignoriert die Realität. Er setzt sich nicht intellektuell auseinander mit den Religiösen, sondern er hat so ein Weihnachtsgefühl, Bauchgefühl, der Glühwein brennt in schönem Magen, noch eine Grillwurst hinterher und dann gehen wir noch in den Weihrauch gesprengelte Kirche hinterher. Oh, ist das nicht ein schönes, warmes Gefühl, wenn wir dann Weihnachten oder vielleicht noch ein paar Ostereier suchen? Und das ist das Niveau, auf dem Gysi hier argumentiert. Denn diese allgemein verbindliche Moral, die Kirchen, die Religion sagen, die wäre ja allgemein und verbindlich, wenn die Religion nicht dauernd Kriege gegeneinander führen würde und sich gegenseitig exkommunizieren. Denn sie sind weder allgemein noch verbindlich und auch keine vernünftige Moral. Also totaler Bankrott, kann man nur sagen.
Wie soll das überhaupt funktionieren, wenn keine Religion allgemein akzeptiert wird? Ne? Also wie soll das beispielsweise bei Gysi funktionieren? Komme ich aber gleich zu. Dann fällt ja auf, dass sich nicht einmal Kirchenmitglieder an die religiöse Moral halten. Ne? Meine beliebte Story ist ja immer, der Papst hatte doch, Franziskus, hatte doch so eine Umfrage in diese Diözesen durchführen lassen zum Thema Sexualität. Und da kam eben raus, selbst das 1% der Katholiken, die keine Kondome benutzen, machen das nicht, weil die Kirche das sagt, sondern weil die eine Latexallergie haben. Und wenn die sich nicht mal so daran halten, wie soll dann eine religiöse Moral funktionieren? Dann kommt ja dazu, dass sich die Gläubigen und Theologen auch nie einigen können, was jetzt eigentlich gemeint ist. Also selbst innerhalb der katholischen Kirche haben wir das ja beim Synodalen Weg gesehen. Und dann, was Christian hier auch schon mit angesprochen hat, ist nicht gerade der Anspruch auf die universelle Geltung und die Durchsetzung des Christentums, der in der Geschichte zu viel Unheil geführt hat. Das ist ja ein sehr zweischneidiges Schwert mit dem universellen Anspruch. Wenn wir heute sagen, ja, Menschenrechte, die sollen universell gelten, ja, aber wir würden jetzt hoffentlich nicht anfangen, die Menschenrechte jetzt mit Gewalt durchzusetzen. Das wäre ja in sich widersprüchlich. Und es gibt ja auch mal dieses Böckenförde-Diktum, dass eine Gesellschaft oder ein Staat von Dingen lebt, die er selbst nicht produzieren kann oder so ähnlich. Wo die Kirchen dann immer glauben, das wäre auf sie gemünzt, weil sie jetzt quasi das ethische Fundament legen würden. Aber wenn man kurz drüber nachdenkt, merkt man, die Kirchen sind in der gleichen Situation. Weil die Religion das nicht hergibt, sondern letztlich kommen die Werte woanders her. Und wo kommen die her? Aus Einsicht. Ne? Und deswegen glaubt Gysi ja auch, dass die christlichen Werte wichtig sind, weil er einsieht, dass vieles, was heute als christlicher Wert gelabelt wird, dass das vernünftige Sachen sind, dass man sich nicht bestiehlt, dass man sich nicht umbringt, dass man einigermaßen, außer hier im Podcast, zivilisiert miteinander umgeht. Vielleicht sind wir ja auch diejenigen, die ihm Angst gemacht haben, wer weiß. Also ich meine, Gesetze müssen einsichtig sein, die meisten Leute müssen nachvollziehen, sagen wir, selbst wenn sie es ungern machen, dass sie aber sagen können, ja, okay, ich sehe schon ein, warum es das Gesetz gibt. Und wenn das nicht der Fall wäre, beispielsweise bei Kirchenprivilegien oder so, dann ist das schwer, so einen Rechtsstaat aufrechtzuerhalten. Also der Rechtsstaat besteht einmal darin, dass es die Gesetze gibt, aber die können nicht einfach so sein, wie diese ganzen jüdischen Gesetze, dass du dann kein Mischgewebe tragen darfst, sondern die müssen von der Bevölkerung eingesehen werden. Deswegen ist ja oft auch die Diskussion ebenso wichtig, dass jetzt Leute, die vielleicht vorher Angst hatten, wenn jetzt Schwule heiraten dürfen, dass dann irgendwie die Kinder alle schwul werden oder so und dass sie dann irgendwann mal merken, okay, nee, das ist nicht so und dann haben sie da hoffentlich auch kein Problem mehr mit.
Er sagt ja, nur Religionen könnten eine allgemeine verbindliche Moral formulieren. Also er sagt Religion, ich denke, er meint aber die Kirchen. Und von den Kirchen, oder auch, er hat das in Synagogen, hat er das schon mal gesagt, ne? Von denen wissen wir ja, dass sie das gerade nicht können. Denn kein Schwein gibt irgendwas darauf, was der Bischof sagt über irgendwas. Also früher war das so. Wir haben ja alle noch im Kopf Bischof Overbeck da bei Sandra Maischberger und hat dann irgendwie gesagt, ja, Sie wissen aber, dass Homosexualität Sünde ist und so weiter. Ne? Als dann wirklich die Ehe für alle diskutiert wurde, das war einige Jahre später, wurden die nun nicht mal eingeladen. Keiner hat da überhaupt vermutet, dass sie da irgendwas dazu beitragen oder dass es irgendeinen Zuschauer interessieren würde. Also die Kirchen können es gerade nicht. Das ist der eine Punkt, er sagt nur Religionen und dann sagt er, sie können keine allgemein verbindliche Moral formulieren. Und dann gucken wir uns mal an, was jede Bäckersfrau sofort als allgemein verbindliche Moral sagen würde, wenn man sie fragen würde. Erstens, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, ich würde mal sagen, das ist ebenfalls Volksweisheit dann oder Leben und Leben lassen. Und man kann gar nicht übertreiben, wie weise diese simplen Grundsätze sind. Das ist zwar einerseits trivial, aber so ist es eben. Ja? Oder zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Paragraph 1 unseres Grundgesetzes. Wieso können wir das nicht säkular formulieren? Also ich tue es ja gerade. Oder deine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Oder. Also da kann man sich viele solche Sprüche, also das stimmt einfach nicht, dass das nur die Kirchen können, sondern ich kann es auch. Und dann hat der Matthias auf einen riesigen Berg von solchen Sprüchen hingewiesen, nämlich die Menschenrechte. Da kommt nämlich Jesus und Auge um Auge, Zahn um Zahn kommt nämlich überhaupt nicht vor. Und die Menschenrechte sind das Beste, was die Menschen bis jetzt so zustande gebracht haben. Ne? Man kann das noch verbessern, es ist nicht perfekt, aber was Besseres haben wir nicht im Moment. Und das haben nicht die Religionen gemacht, sondern alle. Und dann nochmal mit Matthias, ne, mit der Einsicht, dass man das einsehen muss. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Das muss irgendwie aus dem Leben, aus einem sich im Leben bewährte und aus dem Leben geschöpfte Einsicht sein. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn ist es nicht.
Nur nochmal zur Klarstellung, Jörn Gysi hat ja hier gerade hervorgehoben, dass das Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn, was aus dem Alten Testament kommt, nun durch die Bergpredigt ersetzt wurde, durch die andere Wange hinzuhalten. Wir können ihm hier, glaube ich, nicht vorhalten, dass er jetzt diese alttestamentarischen Grundsätze predigt. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer,
er sagt aber nicht, die Bergpredigt soll unsere Moral sein, sondern er sagt, Religionen können das. Und Religion ist auch das, was im Alten Testament steht und das war über Jahrtausende lang Gesetz und das war falsch. Ne? Und das ist schon auch eine Sache, die man ihm vorhalten muss.
Ja, Jörn, nicht nur Jahrtausende. Mir ging gerade auf, es gibt ja Städten, wo die Religion die allgemeinen verbindlichen Rechte oder was heißt hier, Moral durchsetzt. Ne? Islamische Staaten, ne? Iran, Saudi-Arabien, ne? die Klassiker. Weiß ich nicht, und jeder vernünftige Mensch hätte mehr Angst vor diesen Gesellschaften als vor Tschechien oder Skandinavien oder Neuseeland. Ne? Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, apropos Bergpredigt, da ging mir neulich auf, mein Namensvetter Matthäus, der Evangelist, der muss so ein kleiner Scherzbold gewesen sein, denn Jesus verstößt nachher gegen alle Regeln, die er selber in dem Matthäus-Evangelium aufstellt. Und das merken wir ganz besonders darin, dass er ja sagt, man soll nicht morden oder nicht zanken. Und wer schon zu seinem Bruder sagt, du Narr, der wäre des höllischen Feuers schuldig. Und dann nachher bezeichnet er also ausdrücklich irgendwelche Gegner als Narren. Und als mir das aufging, habe ich mal geguckt. Und im Matthäus-Evangelium verstößt Jesus systematisch gegen seine eigenen Vorschriften. Aber da kann man ja mal ein anderes Segment draus machen. Nur, das ist schon mal als Hausaufgabe.
Ne, Jesus hat eben nicht nur gesagt, halt die andere Wange hin, sondern er hat ja auch von der Hölle gesprochen, von einer völlig unverhältnismäßigen, ewigen Strafe, die dem ja völlig zuwiderläuft, warum wir strafen, uns geht ja auch um Einsicht, teilweise um so ein Gerechtigkeitsgefühl und so weiter, ne? aber die Hölle gehört auf jeden Fall nicht dazu. Er kann nicht einfach sagen, ich pick mir irgendwas raus und den Rest lasse ich weg, weil das können wir ja auch dann säkular. Ne? Niemand hindert uns ja daran, aus der Bibel uns einen Vers irgendwie rauszupicken und den Rest einfach zu verwerfen. Also er sagt ja, das muss irgendwie im Jenseitigen, in dem Unantastbaren verankert sein. Das muss irgendwas geben, was keiner antasten kann. Ne? Und da machen wir natürlich nicht mit, sondern wir picken uns vielleicht raus, was wir haben wollen.
Ich schlage vor, wir arbeiten uns weiter an Herrn Gysi ab. Und die nächste Vorlage, die er uns geliefert hatte, war: Sozialisten haben mit dem real existierenden Sozialismus den Anspruch auf moralische Allgemeinverbindlichkeit verspielt. Konservative seien zu nah am Kapitalismus, der die Welt zerstöre und viel Leid verursache. Meine erste Überlegung war, ja, okay, mag sein, dass der Sozialismus und der Kapitalismus den Anspruch auf moralische Allgemeinverbindlichkeit verspielt haben, aber wie können die Kirchen dann nicht diesen Anspruch verspielt haben? Ne? Also wenn man schon so eine Messlatte anlegt, dann muss man auch über alle anlegen. Das war mir nicht klar. Was meint ihr dazu?
Ja, also ich empfehle für Herrn Gysi ein Parteiausschlussverfahren. Denn er glaubt nicht mehr an den Sozialismus. Und das Interessante am Sozialismus oder an der marxistischen These ist ja nicht, dass es ein Glaube ist, obwohl es dann später ja dann irgendwo dorthin gemarschiert ist, sondern die Idee war ja, dass der Marxismus oder die Thesen von Marx wissenschaftlich begründet sind und damit sozusagen allgemeinverbindlich ist. Marx hat sich wohl so gesehen, dass er die Zukunft vorhergesehen hat oder mathematisch vorherberechnet hat, dass dieser Aufstand der Arbeitermassen kommen muss aufgrund des Elends und dass dadurch eine Gesellschaft kommt, die eben den Arbeitern dann sozusagen die gleichen Rechte zugesteht. Und die daraus resultierenden, sozusagen wissenschaftlichen Anführungsstrichen, begründeten Gesetzmäßigkeiten, die verrät er dadurch, weil er nämlich sagt, dass Sozialismus selbst auch nur eine Religion ist. Und jetzt könnte man ja den logischen Würgegriff ansetzen und sagen, wenn Sozialismus auch nur eine Religion ist, wie Katholizismus und so weiter, und keine wissenschaftliche Begründung besteht für das, was er fordert, ja, dann muss man es ja dran glauben, weil es ja eine Religion ist. Und damit ist Sozialismus und die sozialistischen Vorstellungen wieder relevant. Es macht einfach keinen Sinn. Und die Leute in der Linke sollten sich mal fragen, ob sie ihn nicht einfach mal rauswerfen, weil offensichtlich redet er lieber, als er darüber denkt, was er redet. Da gibt es kein Feedback-Schleife, wo er sagt, was habe ich denn eben gesagt? Macht das überhaupt Sinn? Irgendwie hört er sich selber gerne sprechen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Mein Punkt wäre, er geht ja jetzt so eine Liste durch, ne? Also wer könnte uns jetzt diese allgemeinverbindliche Moral überbringen? Und da sagt er, ja, Sozialisten, nee, die nicht. Dann sagt der Konservative, nee, die sind zu nah am Kapitalismus. Kapitalismus auch nicht, zerstört die Welt und verursacht viel Leid, ne? Komisch. Ja, dann bleibt ja nur die Religion übrig, ne? So streicht er ja diese Liste ab, ne? Komisch, ne? Wer kommt denn da nicht vor in der Liste? Atheisten? Beispielsweise Säkulare oder die Wissenschaft, die Welt der Experten und vor allem alle zusammen. Das ist ja der Vorteil, dass der eben nicht jetzt irgendwie einen Haufen Theologen oder einen Haufen Teilchenphysiker oder so oder irgendwas sich ausbaldowern, sondern dass wir alle Kräfte der Gesellschaft bei entsprechenden Themen zusammenholen und dann wird dann so lange rumgemeißelt und so rumgefeilt, bis nachher die Skulptur steht. Und am Schluss muss dann auch die gesamte Gesellschaft gesehen haben, dass das da mit rechten Dingen zugeht, dass da das Spiel der Kräfte funktioniert hat, dass jeder gehört wurde und dann kann man das auch akzeptieren, wenn man unterliegt. Also beispielsweise bei jeder Bundestagswahl, ich habe jetzt zum Beispiel den Merz, habe ich jetzt nicht gewählt, aber ich sehe, ja, das ging hier mit, jeder hatte seine Chance und der Wahlkampf war lang und hart und da kann ich mein Häkchen dran machen. Und ich will noch kurz was hinterher schieben. Der Habeck hat das mal gesagt, weil es immer heißt, ja, Kompromisse und was bleibt dann übrig vom Parteiprofil in so einer Koalition und so weiter. Ne? Und er sagt, ja, aber ein Kompromiss ist in sich auch was Gutes, weil das ist eben was, was die gesamte Gesellschaft tragen kann, wo dann irgendwie alle auch mitmachen und nicht, wo man sagt, ah Mist, da haben sich die durchgesetzt und da haben sich die Rechten durchgesetzt und da die Linken und so weiter, sondern ein Kompromiss ist zwar irgendwie ein bisschen schäbig, ne, aber da machen dann eben alle mit. Und das ist auch was. Und das finde ich irgendwie auch weise. Also was ich sagen will, die gesamte Gesellschaft kann und muss und soll da mitreden.
Er sagt, zwischen Christen und Linken findet Gysi einige Parallelen. Beide wollten die Welt besser machen und sollten sich davon nicht abbringen lassen. Nächstenliebe, man kann auch Solidarität sagen, ist in uns stärker verankert, als manche uns weismachen wollen, sagt Gysi. Wenn diese Nächstenliebe in uns so stark verankert ist, warum brauchen wir dann die Kirchen? Das, da schien Herr Gysi sich mir selbst zu widersprechen. Was meint ihr?
Ich finde, es ist ein guter Punkt, dass auf der einen Seite sagt er, Nächstenliebe ist in uns verankert, auf der anderen Seite sagt Jesus das Gegenteil, denn Jesus kommt und bringt die Nächstenliebe auf diesen Planeten. Es gibt ja, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass es Leute gibt, irren Ärzte, meine ich, wie Lütz, die gesagt haben, dass das Christentum erst die Nächstenliebe erfunden hat und ja, dass tatsächlich bis vor 2000 Jahren man einfach Mütter ihre Babys im Wald liegen haben lassen und man die Senioren dann einfach gegessen hat, weil das Christentum das erst erfunden hat. Und Jesus hat ja im Prinzip dieselbe Meinung, weil er musste es den anderen erklären, ja, pass mal auf, seid doch mal nett zueinander. Und wenn ihr das so braucht, es eine neue Religion, um das durchzusetzen. Das heißt, das widerspricht sich auf der einen Seite wieder. Und jetzt kommt es natürlich zur unvermeidlichen Reduktio ad Hitlerum. Wie war das denn in Deutschland, als wir zuletzt 98% der Bevölkerung religiös waren? Also die Fakten sprechen doch offensichtlich dagegen, dass die Christen, denen ja diese Nächstenliebe gebracht worden ist und diese große Liebe über den Planeten dann realisiert haben, die entsprechen nicht ihrem Anspruch. Und auch hier muss ich wieder Herrn Gysi das Schlimmste vorwerfen, was man einem Linken vorwerfen kann, mangelnde Intellektualität oder Verstand oder Denken, mangelndes Denken. Aber ich sehe, er ist auf einem guten Weg in die Kirche, so langsam, so von seiner Argumentationsfähigkeit.
Und ins Jenseits.
Ja.
Also, so viel zur Nächstenliebe. Und jetzt noch ein weiteres Highlight von Herrn Gysi. Die Kirchen sind wichtig, um die Demokratie zu verteidigen. Wir haben es schon im Anruf gesagt, trotz aller Mängel seien die Kirchen wichtig, um die Demokratie zu verteidigen. Die Evangelikalen in Amerika seien fanatisch. Das ist nie gut. Der Ketzer sagte schon im Telefonat, aber die katholische Kirche ist doch autokratisch und nicht demokratisch. Das passt ja schon mal irgendwie nicht. Und auch diese Kuschelorgien, die Christian angesprochen hat, da waren die Kirchen ja auch jetzt nicht unbedingt nur in der Verteidigungsposition. Was meint ihr dazu?
Was mich da stört bei den Religiösen in Amerika, wo er sagt, die sind fanatisch, da würde ich ihm recht geben, aber was heißt denn das Wort fanatisch, wenn man das weiter aufdröselt? Also gefährlich ist dann, wenn die Leute denken, sie sind im Besitz, faktisch im Besitz der Wahrheit, und wenn sie daraus ableiten, sie haben auch die Legitimation, die ihnen von anderen geraubt wird. Und dass meinetwegen auch Demokratie oder die Auseinandersetzung, dass das nur so eine Art Trick ist, so eine Art Komplott, um ihnen ihre legitime Wahrheit und ihren Machtanspruch da irgendwie zu entreißen. Und das ist, glaube ich, die Wurzel des Übeln, dass da immer Leute denken, sie sind auf besondere Weise legitimiert. Und dann kommen sie halt damit zum Gottesgefasel daher.
Diese US-Fanatiker, die haben doch genau den universalen Moralanspruch, den Herr Gysi meint, den nur die Religion durchsetzen kann. Ne? Die schicken doch noch Leute nach Europa und nach Afrika, um da irgendwie Todesstrafe für Homosexuelle oder sowas durchsetzen zu können. Und weiß ich nicht, ob Herr Gysi jetzt in Texas oder weiß nicht, es gibt doch so Staaten oder was, Puerto Rico ist ja auch USA, wo du dann überhaupt keine Abtreibung mehr vornehmen kannst oder jedenfalls nicht in dem Staat oder so. Ne? Die meisten Leute würden da wahrscheinlich nicht wohnen wollen. Also der Typ ist realitätsblind. Gut, dann noch ein Bonusstatement, weil es, glaube ich, das Ganze noch etwas abrundet. Überhaupt ohne Kirchen und Religion kein Weihnachten, kein Ostern, kein Pfingsten, kaum Feiertage. Was meint ihr dazu?
Aber Schulferien sind da drin, auch Semesterferien, das ist ja schon mal ein Anfang. Da kann man ja drauf aufbauen. Also die Idee ist auf jeden Fall in der Welt. Christian, was meinst du für Feiertage? Bist du ja zuständig und fürs Blaumachen?
Ja, ich meine, Herr Gysi ist ja in der Nachfolgepartei der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, der SED, welche die Staatspartei der DDR war. Und jetzt könnt ihr mal schauen, ob die DDR eine partyfreie Zone war. Ja, vielleicht schon, aber sicherlich keine feiertagsfreie Zone.
One Party.
Kommt drauf an, ob gerade Parteitag war.
Ja, sicher, da gab es ganz viele Feiertage und die waren säkular oder parteipolitisch geprägt. Und Da kann man wirklich nur fragen, haben Sie den vielleicht ausgetauscht irgendwann mit einem Agenten oder so, mit einem der fünften Kolonne Roms, die vielleicht jetzt da innen drin haust. Vielleicht hat er ja einen religiösen Virus, hat ihm befallen, der ihn dazu zwingt, solche Sachen zu sagen. Ich weiß es nicht.
Dieses Feiertagsargument, das ist so bekloppt, dass ich mich wundere, dass es überhaupt irgendeiner bringt. Es gibt ja auch, das hatte ich glaube ich schon mal irgendwo erwähnt im Podcast, dieses Argument, ja, die kirchlichen Feiertage, die würden das Jahr irgendwo so gliedern. Ne? Da ist mir das aufgegangen. Die Gliederung des Jahres, die ergibt sich ja so aus natürlichen, markanten Punkten. Ne? Also der kürzeste Tag des Jahres, der wird gefeiert. Also wenn ab dem die Tage wieder länger werden, da liegt dann zufällig Weihnachten und dann Frühlingsbeginn, da liegt zufällig Ostern. Und die Kirchen haben ja im Grunde hier die Feiertage nur so an die natürlichen Feiertage. Also ich sage jetzt natürliche Feiertage, das wäre eben, wenn die Tage länger werden, wenn das die Bäume wieder ausschlagen oder so. Ne? Da haben die sich im Grunde dran geheftet und das ist schon so, dass die Leute heute gar nicht mehr wahrnehmen, dass was da ursprünglich gefeiert wird oder was da der Aufhänger ist, sondern die glauben jetzt, ohne Kirche gäbe es Feiertage. Und gerade Herr Gysi müsste ja wissen, wir haben noch den Tag der Arbeit, das ist so ein Arbeiterfeiertag, dann haben wir den Tag der Deutschen Einheit. Man würde meinen, dass Herr Gysi weiß, dass es solche Tage gibt und das zeigt ja gerade, dass das Volk oder die Arbeiter in der Lage wären, auch solche Feiertage durchzusetzen. Ne? Also für mich ist das Fazit hier, was er sagt, ist so dumm. Und er muss ja noch mehr Rückmeldungen kriegen, wie die, was ich ihm geschickt habe, auf die er nicht geantwortet. Ich dachte, der hätte da, als ich gesehen habe, dass ihr das schon mal besprochen habt, ne, da hat er ja fast die gleichen Sachen gesagt, da dachte ich, der hat für Leute wie mich, hat er schon so eine Art Textbaustein, den er dann zurückschickt. Deswegen auch in dem Anruf, wo er nur sagt, lalala, ich kann sie nicht hören. Ne? Also er geht gar nicht drauf ein, das interessiert ihn gar nicht. Und das ist für mich, also es erinnerte mich an diesen Schleim-Jesus aus Reispapier in Regensburg, glaube ich, der war in den Medien. Und das ist für mich so der Schleim-Gysi, denn er erzählt das ja in der Kirche und ein gewiefter Politiker, wenn der sowas sagt, dann ist für mich die einzige Erklärung, dass er sich bei den Kirchen einschleimen will. Aber ich meine, irgendwo müsste man ja so das intellektuelle Rückgrat haben, nicht so weit zu sinken wie ohne die Kirchen, dank der Kirchen haben wir Weihnachten und Ostern.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.